Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Wir befinden uns am letzten Schlussakt des Jakobusbriefes. Wir haben uns in dieser Sommerzeit damit beschäftigt, was Jakobus uns sagen möchte und haben wir alles erlebt die letzten Wochen, über Herausforderungen gesprochen, was Sünde angeht, was unsere Zunge bewirken kann, sowohl Leben als auch Tod. Sehr herausfordernde Sache. Und zu guter Letzt wollen wir uns den Beginn von Jakobus anschauen und herausfinden, was Gottes Methode ist, um ein großartiges Leben für uns zu geben, oder? Wir haben gerade gebetet und nochmal mit Glauben ausgesprochen, Gott, wir wollen, dass du ein großartiges Werk mit uns vollbringst. Und jetzt schauen wir uns an, was die Methode ist, die Gott benutzt, um uns zu einem großartigen Leben zu führen. Wollen wir sehen, wie das passiert? Wer ist bereit, hineinzugehen? Wir gehen direkt. Also Jakobus leitet seinen Brief ein mit dem ersten Vers, einfach so eine Begrüßung, und dann steigt er in den eigentlichen Text hinein, was er sagen möchte. Jakobus 1, Vers 2. Nehmt es für lauter Freude, meine lieben Brüder und Schwestern, wenn ihr mancherlei Prüfungen zu bestehen habt. Denn ihr wisst, dass die Erprobung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Und die Ausdauer aber werde begleitet von einem vollkommenen Werk. So werdet ihr vollkommen und ganz. Und es wird euch an nichts fehlen. Das ist unser Text für heute. Diese drei Verse. Er leitet diesen Brief ein in eine so, wie soll man sagen, er schafft es mit drei Versen, um uns einen sanften, gemütlichen Schlag in die Fresse zu geben. Er schafft es in drei Versen, uns erstmal zu begrüßen, hey, meine lieben Geschwister, und dann, ey, Prüfungen werden auf euch kommen, aber sie geben euch Ausdauer und sie werden euch ein vollkommenes Werk vollbringen. Und du denkst dir erstmal die ersten drei Verse, ja, danke auch. Ich habe mir eine schönere Einleitung gewünscht, als zu hören, dass Prüfungen in meinem Leben immer und immer wieder vielleicht auf mich zukommen werden. Und das geht ziemlich tief manchmal in unsere Seele, wenn so ein Brief so beginnt, oder? Ich meine, wer fühlt sich richtig glücklich, das jetzt zu lesen von euch? So halb, vielleicht so ein bisschen? Das hadert schon mit uns, wenn wir auf einmal sowas leben. Aber ich glaube, da steckt so viel Wahrheit drin. Deswegen ist mein Titel für heute, wenn Schmerz Bestimmung bekommt. Wenn unser Schmerz Bestimmung bekommt. Was besonders ist am Jakobusbrief, ist, dass er hier in diesem Brief generell in allen Themen, die er in den fünf Kapiteln angeht, nicht eine neue Theologie aufsetzt. Er sagt nicht etwas Neues, was die Christen nicht wirklich vorher kannten. Sie wussten das schon so ein bisschen, was alles da drin steht. Aber was vor allen Dingen Jakobus hier möchte, er möchte in unser Wohnzimmer hinein. Er möchte dahin, wo wir wirklich, wer wir wirklich sind. Er möchte uns in unserer Lebensweise als Christen herausfordern. Also wenn wir das lesen, in vielen diesen Momenten, in all den Versen, die Jakobus schreibt, jedes Mal, wenn wir irgendwas lesen, sollten wir eigentlich so fühlen, so, der tat ganz schön weh. So manchmal so challenging Sprüche, weil Jakobus ist aufgewachsen mit den Sprüchen. Er hat sehr viel in seinem Brief hat mit den Sprüchen zu tun, weil er sehr viel damit verbindet. Und deswegen sind seine Formulierungen auch so knapp und hart und manchmal herausfordernd. Aber wenn man da tiefer hineingeht und da reingeht und herausfindet, was da wirklich drin steckt, dann steckt da Leben drin für uns. Aber um ehrlich zu sein, wer von uns mag bitte Prüfungen? Oder? Wer von uns bitte mag Tests und Prüfungen? In der Schule waren sie ganz schön ätzend, und wenn Prüfungen sogar unseres Glaubens auf uns zukommen, glaub mir, dann habe ich gar keinen Bock darauf im ersten Moment. Das ist nicht etwas, worauf ich mich freue, was hier jetzt steht. Geh mit Freude auf diese Sachen zu. Niemand hat Bock darauf, vor lauter Freude sowas anzunehmen. Wenn ich zum Beispiel krank bin oder eine Familienkrise habe oder einfach das Leben gerade hart ist oder wenn ich sogar Verlust erlebt habe in meiner Familie. Um ehrlich zu sein, alles, was ich in diesem Moment gerade denke, ich will einfach nur hier raus. Alles, was ich in diesem Moment denke, ist, bitte bring mich sofort hier raus, Gott. Das ist das Erste, wenn auf mich Prüfungen und Tests ankommen oder wenn ich in der Schule sogar in dem Test da war und 5 Stunden lang so eine Arbeit zum Abitur schreiben musste, nach 2,5 Stunden so, bitte Gott, bring mich hier raus. Das war das Erste, was ich vielleicht in dem Moment gedacht habe. Die Prüfungen waren manchmal so lang in der Schule, Leute haben Brotboxen mitgebracht, um währenddessen Mittag zu essen, weil die Prüfungen so ewig gedauert haben. Und manchmal fühlt sich das auch an in unserem Leben, dass manche Prüfungen einfach ewig dauern und so lange sind. Und das Erste, was wir uns denken, ist, nimm mich einfach hier raus. Vor einigen Monaten da haben wir meine Mutter besucht und sind dann wieder nach Hause gefahren und mein kleiner Sohn war noch nicht 1 Jahr alt, fängt an auf der Rückbank so ganz tief zu atmen und wir wussten nicht, was das bedeutet. Er atmet ganz tief und manchmal hat er so ein bisschen geweint und irgendwas hat er mit seiner Atmung und wir wussten nicht, ist das jetzt dramatisch, ist das nicht dramatisch und sollen wir jetzt ins Krankenhaus oder nicht, weil es war Sonntag und Hausarztbesuch wäre jetzt nicht so drin gewesen. Aber es ist schon so spät und jetzt noch ins Krankenhaus und wir haben noch 2 Zwillinge auch noch mit dabei, wie soll das jetzt funktionieren? Aber wir sind einfach ins Krankenhaus gefahren und dann hat sich herausgestellt, dass er richtig Atemnot hat und die haben ihn sofort in den Notfallraum gebracht und haben ihm Sauerstoffmaske gegeben, damit er genug zum Atmen hat. Und glaub mir, in diesem Moment habe ich nicht gefühlt, juhu, nice, was für eine tolle Herausforderung gerade. Wenn ich jetzt hier gerade zu Hause mit meinen Zwillingen alleine bin und drüber nachdenken muss, dass meine Frau alleine im Krankenhaus gerade in der Nacht eingeliefert wurde, weil mein Sohn Atemnot hat. Das war nicht ein tolles Gefühl in diesem Augenblick. Ich war nicht zu Hause und habe mit meinen Mädels einen Freudentanz gemacht. Yeah, Herausforderung. Nee, überhaupt nicht. Das war überhaupt nicht, was ich gedacht habe. Kennst du solche Momente? Und jetzt stell dir einfach mal vor, du gehst durch eine harte Zeit hindurch und dann kommt ein Freund zu dir und sagt dir, ey, weißt du, ich denke da gerade an eine Bibelstelle. Weißt du, ich habe eine Bibelstelle für dich. Jakobus 1, Vers 2 sagt, und du bist jetzt so, was willst du jetzt mit mir? Ich trauere gerade, was soll ich mich jetzt freuen auf diese Prüfungen? Also, wenn du gerade in der Herausforderung bist, hast du keinen Bock, sowas zu hören. So, da möchte man einfach Freunde haben, die einfach gerade mit dir sind und mit dir durch diese harte Zeit durchgehen. Wie soll ich mich bitte da freuen? Und ich glaube, wir müssen uns diese Stelle ein bisschen genauer anschauen, um zu verstehen, was hier wirklich gemeint ist und wir vielleicht doch einen Schatz hier rausbekommen können aus dieser so knappen Bibelstelle. Gehen wir nochmal in Vers 3. Da steht, denn ihr wisst, dass die Erprobung eures Glaubens Ausdauer bewirkt und die Ausdauer werde begleitet von einem vollkommenen Werk und so werdet ihr vollkommen und ganz und es wird euch nichts fehlen. Also Prüfungen geben Ausdauer und die Ausdauer macht uns dann vollkommen. Das ist, was Jakobus uns hier sagen möchte. Und als ich in der Schule Prüfungen hatte, wollte ich eigentlich nur mit dem geringsten Aufwand diese Prüfungen bewältigen. Wer hat es auch versucht, einfach das Geringste zu machen, was man nur kann, um einfach die Prüfung zu absolvieren? Und wer hat sich wirklich angestrengt und wollte die beste Note haben? Okay, sind ein paar weniger Hände. Also, wenn wir vor Prüfungen sitzen, ich sag mal, die Mehrheit versucht einfach zu sagen, okay, einfach abhaken. Einfach raus. Einfach fertig mit diesem Salat. Also, mehr will ich auch nicht. Und um ehrlich zu sein, ich dachte, zu einer langen Zeit, Lehrer haben Spaß daran, Prüfungen zu geben und Tests zu geben. Am besten Überraschungstests. Ich glaube, sie mochten es einfach, Schüler ein bisschen zu mobben, um ehrlich zu sein. Ich dachte so, das ist die beste Taktik, um Schüler zu mobben. Einfach Tests zu geben und Herausforderungen zu geben und eine richtig unbequeme Zeit zu geben. Weil keiner hat mir erklärt, wofür Prüfungen eigentlich gut sind. Keiner hat gesagt, was es jetzt wirklich bringen soll. Alles, was wir alle als Schüler gefühlt haben, war, es ist ätzend und wir haben keinen Bock drauf. Aber ein Bild hat mir sehr geholfen zu verstehen, wofür Tests eigentlich gut sind. Wenn ihr euch eine Rakete mal vorstellt, also die Raketen, die in den Weltraum fliegen, um Satelliten zu bringen oder zur Raumstation, wo die Menschen da oben in dieser internationalen Raumstation sind, zu fliegen. Eine Rakete fliegt von der Erde in den Weltraum und muss, kurz bevor sie in das Weltall hineingeht, einen unglaublichen Druck aushalten. Man nennt es Max Q, das ist so ein Moment, wo der Druck unnormal groß ist auf dieser Rakete und der kritischste Moment ist kurz bevor die Rakete wirklich ins Weltraum hineinkommt. Und jetzt stell dir mal vor, so eine Firma baut eine Rakete, es ist ihre erste Rakete und sie sagen, ey, Glückwunsch, du hast ein Ticket bekommen, wir schicken eine Rakete in den Weltraum, das ist unsere erste Rakete und wir würden gerne dich mit hochschicken, einfach weil es eine coole Rundfahrt ist und dann kommst du wieder zurück und wir landen die Rakete wieder senkrecht und alles gut. Würdest du mitfliegen? Warum würdest du nicht mitfliegen? Weil es die erste Rakete ist, oder? Weil da so viel Druck herrscht und du möchtest, dass da ein paar Tests vorher gemacht wurden, oder? Du möchtest, dass da ein paar Mal dieser Druck erfahren wurde, dass eine Firma weiß, wie man mit diesem Druck umgeht. Und zu Beginn, wenn Raketen getestet werden und das erste Mal Raketen gebaut werden, dann explodieren sie ständig. Die fliegen hoch und ein paar Minuten wieder runter oder ein paar Sekunden und schon explodieren sie. Und da willst du sicher nicht drin sitzen. Da sind wir sehr glücklich, dass die Astronauten, die ins Weltall geschickt werden, nicht in Raketen drin sitzen, die zum ersten Mal fliegen. Sondern da wurden Tests gemacht, Herausforderungen gemacht. Da wurden Prüfungen gemacht, ob diese Rakete wirklich funktioniert und ob sie standhalten wird unter diesem immensen Druck, bevor die Rakete ins Weltraum fliegt. Und jetzt stell dir mal vor, du bist eine Rakete. Du bist jetzt die Rakete. Und wir haben jetzt zwei Sichten, die wir nehmen können auf unsere aktuelle Situation. Entweder der Druck da oben ist doof, ist einfach doof und er tut weh und ist unangenehm und verursacht Schaden und ist einfach nicht wünschenswert. Gott, bitte mach das da weg, damit ich gemütlich nach oben fliegen kann. Das ist unsere erste Sicht, die wir haben können. Zweite Sicht: der Druck zeigt uns als Rakete unsere Schwachstellen, woran wir arbeiten können und ist ein Instrument, was benutzt werden kann, um uns als Rakete noch stabiler und noch stärker werden zu lassen. Welche Sicht möchtest du einnehmen? Die erste ist ziemlich bequem und schön, aber die zweite Sicht macht mit der Rakete genau das, was Jakobus uns beibringen möchte durch diese ersten drei Verse. Sie durch die Ausdauer hindurch, durch immer wieder probieren, macht sie die Rakete ganz und perfekt und schön, sodass sie diesen Druck aushalten kann. Und eine Firma, die das richtig gut macht, ist eine amerikanische Firma. Wir haben ein paar amerikanische Leute, die heute hier sind, aus den USA. Und dort gibt es eine Firma, die namens SpaceX, und die schickt Raketen hoch in das Weltall wie keine andere Firma dieser Welt. Und nicht nur das, die Dinger kommen auch wieder runter und landen. Habt ihr schon mal gesehen, wie das gemacht wird? Das ist ziemlich abgefahren. Und was die Leute bei SpaceX gemacht haben, ist Raketen zu fliegen und zu fliegen und zu fliegen, Fehler zu machen, Fehler zu machen, Fehler zu machen und immer wieder aus den Fehlern zu lernen, zu schauen, warum ist die Rakete jetzt abgedriftet? Okay, was können wir daran verbessern? Okay, was ist heute schiefgelaufen? Okay, was können wir daran verbessern? Sie haben den Druck nicht als etwas genommen, was sie davon hindert, sondern sie haben es als ein Werkzeug benutzt, um an ihrer Rakete so stark zu arbeiten, dass sie die besten Raketen mittlerweile der ganzen Welt produzieren. Das ist mal eine Sicht, die man nehmen kann, oder? Auf die Herausforderungen in unserem Leben. Und das ist, was mit Ausdauer gemeint ist. Es ist nicht ein Warten, bis der Druck in der Atmosphäre weg ist, sondern es ist ein Weiterkämpfen und Lernen. Ein Weiterkämpfen und Lernen und immer wieder aufstehen und immer wieder wachsen in unserem Leben. Ich musste das ganz früh erleben, als meine Frau und ich geheiratet haben. Ich war gerade 21 Jahre alt und ich war auf einmal der Hauptversorger für eine neue Familie und nicht mehr zu Hause gewohnt. Und das war eine ziemlich große Herausforderung für mich. Ein finanzieller Druck, der auf mich lag. Ein Schwiegervater, der auch gewisse Standards erwartet und immer wieder geguckt hat, ob das hier gut für meine Tochter läuft. Und das war eine ziemlich große Herausforderung für mich. Und wir sind durch schwierige Zeiten gegangen. Und wir mussten uns fragen, ob diese Wohnung vielleicht wirklich unsere Wohnung wird oder auch nicht. Ob das Geld reicht, ob wir das jetzt bezahlen können oder nicht. Die großen Kautionen und all das, was am Anfang so auf einen zukommt, eine ganze Wohnung zu möblieren, das war ganz schön herausfordernd. Und dadurch ist aber der Glaube von meiner Frau und von mir unglaublich viel gewachsen. Durch diese Zeit hindurch, die voll ätzend war und vielleicht voll schwierig war, haben wir einen Glauben entwickelt in unserem Leben, den wir nicht hätten ohne diese Situation. Oder als ich das vorhin angesprochen hatte mit meinem Sohn im Krankenhaus, das war überhaupt keine tolle Situation. Und wenn ich daran zurückdenke, wird sie auch nicht besser. Es ist immer noch kacke gewesen, dieser Moment, wo er ins Krankenhaus musste. Und ich habe eine gewisse Unkontrolle gefühlt. Ich hatte nichts unter Kontrolle, vor allen Dingen, wenn ein Kind Atemnot hat. Was willst du da tun? Medikament geben, damit er besser atmen kann? Das funktioniert nicht. Das war so ein ungeschützter Moment, wo ich einfach nur Gott all meine Kontrolle in die Hand geben konnte und sagen konnte, du bist hier der, der alles im Griff hat. Und meine Frau und ich haben unglaublich da gelernt, was es heißt, dass wir überhaupt nichts im Leben im Griff haben, sondern unsere alles, was in unserem Leben passiert, liegt in Gottes Hand. Und alles, was wir da tun können in diesem Moment, ist zu sagen, Gott, alles in meinem Leben, muss ich ehrlich sagen. Das hat mir einen neuen Blick gegeben, dass nicht nur dieser Moment im Krankenhaus, sondern eigentlich mein ganzes Leben liegt in Gottes Hand. Ich kann, dass ich lebe und gerade atme und mein Herz jede Sekunde schlägt für 90 Jahre oder 100 Jahre in meinem Leben, das ist schon ein Wunder, dass das passiert. Und einfach nur neue Sicht gegeben. Und das ist, was Prüfungen machen mit uns. Das alles in diesem Moment war nicht schön. Aber das ist mein erster Punkt. Prüfungen sind Werkzeuge, mit denen Gott uns formt. Prüfungen sind Werkzeuge, mit denen Gott uns formt. Und wir können wieder zwei Sichten nehmen, wie wir mit diesem Druck umgehen. Entweder wir warten, wie mit der Rakete, bis dieser Druck verschwindet. Und dann ähnelt sich unser Leben aber ein bisschen wahrscheinlich von den Israeliten, die 40 Jahre lang in der Wüste unterwegs waren. Die immer wieder weiter in der Wüste unterwegs waren und nicht gelernt haben aus ihren Fehlern. Nicht gelernt haben aus den Prüfungen, die Gott ihnen gegeben haben. Und Gott musste eine ganze Generation sterben lassen, damit die nächste Generation ins verheißene Land gehen kann, weil sie nicht gelernt haben, mit den Prüfungen umzugehen. Das heißt, wir können auch warten und sagen, okay, und dann kommen die Prüfungen wieder und wieder und wieder. Oder wir lernen, mit diesem Druck umzugehen und, wie vorhin gesagt, eine bessere Rakete zu werden, damit Gott uns benutzen kann für Momente, zu denen er uns vorbereitet, damit wir irgendwann Druck aushalten können, den wir nicht aushalten können, wenn wir nicht die Prüfungen davor bestanden haben. Versteht ihr die Logik? Das ist wie mit der Rakete. Wir brauchen ein paar Tests und die sind vielleicht herausfordernd und schwierig und nicht wünschenswert. Aber am Ende sind es Werkzeuge, die Gott benutzen kann. So wie am Ende der Geschichte von Josef, wo er sagt, das, was ihr für böse gemeint habt, das kann Gott nehmen und zu etwas Wunderschönem machen. Und die Prüfungen an sich sind nicht toll, aber Gott kann sie nehmen, um ein wundervolles Werk in uns zu vollbringen. Uns zu jemandem zu machen, der wir nicht wären ohne diese Herausforderungen. Also vielleicht ist der ganze Druck Vorbereitung. Vorbereitung und dient einem Zweck. Weil wir haben ja gelesen in Jakobus 1, Vers 4, die Ausdauer, dieses immer wieder neu probieren, dieses immer wieder neu rangehen an diese Herausforderungen, diese Ausdauer dann werde begleitet von einem vollkommenen Werk. So werdet ihr vollkommen und ganz. Prüfungen, Druck und Herausforderungen, sie alle können uns dienen, um uns vollkommen zu machen. Und das Wort, das zeigt einfach, warum Jakobus so viel Wert darauf legt. Das Wort vollkommen in dieser Bibelstelle wird in dem ganzen Buch 7-mal erwähnt. 7-mal. Und dieses Wort 7 ist in einem israelischen Kopf, in einem jüdischen Kopf eine sehr wichtige Zahl, weil das Wort 7 auf Hebräisch heißt auch vollkommen. Das ist genau das Gleiche, also wenn du es schreibst, die Zahl 7 und das Wort vollkommen ist genau das identische Wort. Deswegen wird so viel mit 7 in der Bibel gemacht. Und das Wort vollkommen werden wird 7-mal in diesem Buch erwähnt, was einfach nur noch mehr zeigt, was Jesus Hauptziel für uns ist, dass wir als Menschen vollkommene Menschen werden. etwas ist anscheinend Jesus wichtiger als ein bequemes Leben. Und das ist, dass wir vollkommen werden, dass wir unter Druck, und das müssen wir ehrlich sagen, also wenn wir Druck spüren, merkt ihr, wie wir auf einmal wirklich die Version werden, die wir eigentlich sind? Was unter Druck passiert ist, wie wenn du eine Zitrone zerquetscht. Wenn Zitrone Druck spürt, was kommt raus? Zitronensaft. Das, was unter Druck passiert, da kommt wirklich raus, was die Zitrone wirklich ist. Und das Gleiche passiert mit uns in unserem Leben. Wenn wir Druck spüren, dann kommt aus uns heraus, wer wir wirklich sind. In diesen Momenten erfahren wir, woran wir eigentlich glauben. Wenn es uns gut geht und wir gehen immer wieder in die Kirche und wir kommen jeden Sonntag, wenn es uns gut geht, dann kommen wir in die Kirche. Aber dann, wenn es auf einmal richtig hart wird und wir lassen unsere Gebete liegen, wir lassen es liegen, uns mit Freunden zu treffen, wir lassen es liegen, zur Gemeinde zu gehen, dann in diesen herausfordernden Momenten zeigt es uns eigentlich, wer wir wirklich sind. Wir ziehen uns zurück, weil wir denken, unsere Isolation ist besser, als mit Freunden unterwegs zu sein und unsere Schwierigkeiten zu teilen. In Drucksituationen kommt unser wahres Ich zum Vorschein. Und wenn wir dieses wahre Ich dann sehen, ist es genau der Moment, wo wir realisieren, ah, das ist, was ich eigentlich glaube. Ach so, das ist, was ich eigentlich denke. Ah, krass, das ist gerade rausgekommen unter Druck. Okay, da ist anscheinend was in meinem Herzen, das muss ich ein bisschen angehen. Unter Druck kommt unser wahres Ich raus. Und nur in diesen Momenten ist es eigentlich fast nur möglich, an unserem wahren Ich auch zu arbeiten. Ansonsten arbeiten wir immer an unserer Oberfläche in manchen Sachen. Paradoxerweise können Prüfungen uns Ausdauer geben und vollkommen machen und uns perfekt machen. Das ist ein richtiges Paradoxon. Und Gott kann aber Unglaubliches vollbringen durch Prüfungen hindurch. Das will ich dir heute Morgen sagen. Was du für eine Last siehst, was du in deinem Leben für einen unüberwindbaren Schmerz siehst, das ist etwas, was Gott benutzen kann, um dich vollkommen zu machen, um dich ganz zu machen. Schauen wir uns das Leben von Jesus einfach an. Jesus ist unser großes Vorbild. Und was Jesus erleben musste, war nicht schön. Er war im Garten Gethsemane und einen Tag, bevor er hingerichtet wird und alles, wo er in diesem Moment einfach seinen Vater drum bitten konnte, war, bitte nimm mir diese Herausforderung weg. Das war, was er gebetet hat. Bitte, wenn es dir möglich ist, nimm diesen Becher von mir weg, dass ich nicht das hier erleben muss, was jetzt auf mich zukommt, dass ich nicht sterben muss. Aber er macht einen Unterschied zu vielen von meinen Momenten, wo ich unter Druck war. Und er sagt, aber Gott, dein Wille soll geschehen. Egal, wie ich mich gerade fühle, das ist, was ich gerade bemerke, aber ich entscheide mich trotzdem, mich für dich zu entscheiden. Und dann stirbt er für die ganze Welt, für die Sünden der Welt. Und in diesem Moment ist es kein schöner Moment. Glaub mir, Gott, Jesus hat in diesem Moment nicht mit einem Freudentanz getanzt. Er war am Weinen und war bitter über das, was auf ihn zukommt. Aber durch seinen Leid, durch diese Prüfung hindurch, wer ist dankbar, dass Gott diese Prüfung für uns bestanden hat in diesem Raum, oder? Wir können Jesus einen Applaus geben für das, was er für uns getan hat, diese Prüfung überwunden hat. Und allein an Jesu Geschichte können wir sehen, dass das, was der Feind benutzt hat, um Jesus hinzurichten, die Schlange, die da ist, um das Hinterlistigste der Welt zu tun, alles, was unserer Welt passiert, was so schlimm aussieht, in Jesu Christus können wir sehen, dass das Schlimmste, was passieren kann in unserem Leben, zu dem Wundervollsten der Welt verwandelt werden kann. Zu dem wunderschönsten Werk der ganzen Welt. Und wir alle sitzen heute hier und dürfen der Tempel von Jesus Christus sein und die Gegenwart Gottes spüren, ohne Eingrenzung. Das alles, weil er Leid erfahren hat, aber sich trotzdem dafür entschieden hat, auf Leid zuzugehen und zu sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du das Beste draus machst. Ich gebe dir mein Leben hin in meinem Leid und ja, ich bete dafür, dass du mein Leid entfernst, weil ich habe keinen Bock drauf, aber ich gehe trotzdem hindurch, wenn du das möchtest und bitte tu dein Werk durch dieses Leid hindurch. Und schauen wir uns an, was passiert ist durch Jesus Christus, der sein Leben für uns gab. Und ich glaube, hier kommt diese tiefe Freude ins Spiel. Es bedeutet eben nicht, sich darauf zu freuen, wie Jesus jetzt gefoltert zu werden. Das ist nicht die Freude, von der die Rede ist. Es bedeutet, dass die Freude nicht im Schmerz liegt, sondern in der Bestimmung des Schmerzes. Die Freude, von der die Rede ist, wenn wir freudig auf Prüfungen zugehen sollen, dann redet es nicht über die Freude in diesem Moment, sondern in der Bestimmung dieses Schmerzes, in der Bestimmung der Prüfungen. Weil das Wort, was hier benutzt wird, ist chara, chara, und dieses Wort hat eben genau nicht mit dieser momentanen Glücklichkeit zu tun. Weißt du, wenn du ein Keks isst und du dann voll glücklich bist in diesem Moment, das ist nicht die Glücklichkeit, die hier erwähnt wird, sondern es ist von einer geistlichen Freude in der Beziehung zu Gott die Rede. Und wir dürfen uns in Prüfungen freuen darauf, dass unsere Beziehung zu Gott an Tiefe gewinnt, unsere Fundamente gefestigt werden und wir dann eine tiefere Beziehung mit unserem Herrn und Erlöser leben dürfen. Ich glaube, davon ist bei Freude hier die Rede. Weil Jesus weiß in diesem Moment, was sein Leiden vollbringen wird, und er nimmt es freiwillig an. Und er liebt weiter und bleibt treu weiter und vertraut seinem Vater im Himmel, dass er alles in Ordnung bringen wird. Das ist wie diese Metapher mit der Rakete. Die Rakete bleibt nicht auf dem Boden, bis der Druck weg ist, sondern sie entscheidet sich trotzdem zu gehen und dass alles andere geregelt wird vom Vater im Himmel. Wenn wir uns das vorstellen können, es ist genau das Gleiche. Dass wir Jesus folgen, trotzdem auf ihn zugehen, dass wir trotzdem weitergehen, obwohl es schwierig ist, weil für Jesus, ganz ehrlich, der Schmerz war groß, aber der Sieg über Tod und Grab war viel größer in diesem Augenblick. Und er hat das ganze Universum wiederhergestellt. Vielleicht kann aus unserem Leid und Schmerz doch etwas Schönes entstehen, oder? Wenn wir bereit sind, die Bestimmung in unseren Prüfungen zu sehen, unsere Augen dafür aufzumachen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, aber was bringt mir das jetzt alles trotzdem? So, Bock habe ich da jetzt trotzdem nicht drauf. Was bringt es mir, diesen harten Weg zu gehen? Ja, ich werde vollkommen, aber wofür genau? Warum sollte das mein Ziel sein in meinem Leben? Warum ist das meine Bestimmung? Warum sollte das wichtig sein? Und ich möchte dazu eine Geschichte erzählen von meinem Opa. Mein Opa, Alfred heißt er, ist vor fast 3 Jahren gestorben. Es war der erste Verlust, den ich in meiner Familie erlebt habe. Ich durfte mit 4 Großeltern aufwachsen, fast mein ganzes Leben bis jetzt lang. Und vor 3 Jahren ist dann mein Opa gestorben. Und das war ein ziemlich harter Moment für mich. Ich glaube, als Teenager wäre es noch härter gewesen. Ich war zum Glück schon über 20. Aber das war ein schwieriger Moment für mich, weil er war eine sehr wichtige und inspirierende Person für mich, mein Opa. Er hat mich geprägt wie nicht viele andere. Und mein Opa, er hatte nie viel Geld in seinem Leben gehabt. Er hat kein extravagantes Leben gehabt. Er war für eine Zeit Metzger, er war Lieferant, er hat in der Mink-Industrie gearbeitet, er war auch Jäger und hat manchmal Essen selber jagen müssen und Fischer. Und er hat nie ganz viel Geld gehabt. Und er hat auch mit Parkinson kämpfen müssen, mit einer Krankheit, die sein Leben vor allen Dingen in den letzten 7 Jahren extrem schwer gemacht haben. Und er nicht mehr der Mensch war, der er eigentlich war. Aber durch diese ganzen Herausforderungen hindurch habe ich meinen Opa erlebt, wie er noch mehr aufgeblüht ist als Mensch. Wie das, was wer er wirklich ist, auf einmal zum Vorschein kam. Er hat es geliebt, immer Lobpreis zu machen. Und wenn wir als Kinder kamen, um Lobpreis zu machen, er hat immer geweint, weil es ihn so berührt hat. Und er hat jeden Tag gebetet für alle seine Enkelkinder, für die letzten, seitdem ich auf der Welt bin, weil ich bin das erste Enkelkind gewesen. Seitdem hat er jeden Tag für mich in seinem ganzen Leben gebetet. Und so viele Menschen hat er ihn durchgetragen. Durch seine ganzen Jobs, die er hatte. Nie viel Geld gehabt. Nie wirklich krasse Sachen erlebt in seinem Leben. Man würde sagen, so ein bodenständiger, unsichtbarer Mann, würde man vielleicht denken. Auf dem Land, mitten im Nirgendwo. auf dem Bauernhof. Aber als wir bei seinem Begräbnis waren, war der ganze Raum gefüllt. Ein 90-jähriger Mann, der gestorben ist, mein Opa. Und der Raum war voll von einem Bauern auf dem Land. Und der Bestatter kam an und meinte, sowas habe ich noch nie erlebt. Dass jemand, der so alt geworden ist und hier auf dem Land lebt, dass so viele Menschen zum Begräbnis kommen. Und es sagt etwas über das Leben meines Opas. Weil er hat durch jede Prüfung hindurch, durch jede Herausforderung hindurch an sich gearbeitet und wurde ein vollkommenerer Mensch und hat Menschen zu Jesus gebracht. Und wir haben einfach Stories über Geschichten, über Stories und Geschichten gehört von meinem Opa, was er getan hat in dem Leben von anderen Menschen. Immer wieder Leute näher zu Jesus gebracht, immer wieder näher zu ihm gebracht. Und am Ende standen so viele Leute da an seinem Begräbnis. Weil so viele Menschen von ihm beeinflusst wurden. Und als wir dann zum Begräbnis gefahren sind, auf dem Kirchenplatz, haben wir ganze Straßen blockiert. So viele Autos sind da hinterher gefahren. Das war so ein beruhigender, berührender Moment in diesem Augenblick. Und es sagt uns einfach immer wieder, mein letzter Punkt für heute, dass nicht Erfolg macht dein Leben groß, sondern Treue mitten im Sturm. Wir denken manchmal, dass der Erfolg der Welt, wenn wir ein bequemes Leben leben, ein Leben in Überfluss von materiellem Gut, dass wir dann ein Leben leben, was groß ist. Das ist wirklich ein großes Leben. Aber dann sehen wir jemanden, der nicht viel hatte und einfach treu war in seinem Leben mit dem Kleinen, was er hatte, durch die Stürme hindurch. Und am Ende stehen da hunderte Menschen, die von seinem Leben berührt wurden, beeinflusst wurden und sie näher zu Gott kamen. So ein Leben will ich leben. So ein Leben möchte ich auch leben. Ich möchte auch, dass am Ende, wenn ich in das Grab hinuntergebracht werde, dass am Ende so viele Menschen da stehen können, die sagen können, diese Person hat mich näher zu Jesus gebracht. Diese Person hat mir gezeigt, was es heißt, treu durch Prüfungen zu gehen und meinen Herrn und Erlöser wirklich kennenzulernen. Wer möchte auch so ein Leben in diesem Raum leben, oder? Komm mal, wir wollen alle uns ausstrecken, so jemand zu sein. Fest und stabil zu stehen und auf Jesus gebaut zu sein. Meine Frau und ich haben richtig viele herausfordernde Zeiten gehabt in unseren letzten 4 Jahren, wo wir vor über 4 Jahren geheiratet haben. Und es kamen so viele Sachen auf durch unsere Familiengeschehen. Wer alles verheiratet hier ist im Raum, weiß wahrscheinlich, was manchmal am Anfang auf einen zukommt. Und das waren richtig harte Zeiten. Es waren keine einfachen Gespräche. Es waren keine netten, tollen Gesprächsmomente an jedem Abend. Das waren sehr herausfordernde Momente. Große Prüfungen der Ehrlichkeit, muss ich ehrlich sagen. Und wir hätten uns entscheiden können, diesem Druck aus dem Weg zu gehen. Wir hätten sagen können, ach, Schwamm drüber, lass uns irgendeine Serie schauen. Lass uns irgendeinen Film heute einfach schauen und ist doch egal. Lass uns das doch irgendwann anders schieben. Oder kommt noch eine Prüfung und dann merkt man, da kommen Sachen raus und man merkt, wer man wirklich ist und dann sagt man, ey, ja, aber ja, ich warte einfach, bis es von alleine besser wird. Das ist nicht, was der Plan ist, den Gott für uns hat in Prüfungen. Das ist, was Jakobus möchte, wo wir herausgefordert werden, dass wir nicht abwarten, dass wir nicht uns hinsetzen auf unser Sofa und binge-watchen oder auf Social Media unterwegs sind oder Videospiele spielen oder uns mit Hobbys ablenken die ganze Zeit, wenn wir in Prüfungen sind, sondern dass wir die Prüfungen ins Auge schauen und sagen, Gott, was ist das, was du mit mir tun möchtest? Was ist das in diesem Augenblick, wo du mich gerade herausforderst? Es ist nichts schlecht daran, Filme zu schauen, Hobbys zu tun und Sachen zu machen, die uns einfach leben lassen in manchen Momenten. Aber wir können sie benutzen, um uns abzulenken von dem, was Gott uns beibringen möchte in Prüfungen, wo er uns eigentlich vollkommen machen möchte. Und dann sitzen wir da, vielleicht Jahre später, und es funktioniert nicht. Wir merken, wir haben Sachen links liegen gelassen, Sachen unter den Teppich gekehrt, weil und dann kommen Prüfungen wieder. Und merkt ihr, wie manche Herausforderungen manchmal wieder und wieder und wieder kommen? Das ist, weil wir vielleicht gerade nicht gelernt haben, was Gott uns beibringen möchte in diesem Augenblick. Und ich möchte nicht, dass wir mit einer betrübten Miene jetzt hier rausgehen aus diesem Sonntag, sondern dass wir unsere Gedanken ändern und sehen, dass Prüfungen, die uns zwar herausfordern, aber ein Werkzeug sein können, mit denen Jesus uns formt, mehr wie er zu werden. Mehr wie mein Opa zu werden, der so viele Menschen beeinflusst hat durch Prüfungen und Herausforderungen hindurch. Ich glaube, wir müssen alle unsere Gedanken einfach ein bisschen heute neu shiften, neu verändern. Und ich bitte euch einfach vielleicht dafür aufzustehen, weil wir wollen einfach diesen Augenblick nutzen, um in die Nähe Gottes zu kommen, um zu sagen, Gott, bitte tu du das, was nur du tun kannst, um meine Gedanken zu ändern. Ich möchte bewirken heute in uns, dass Prüfungen etwas sind, von dem wir nicht die ganze Zeit einfach nur weglaufen, etwas, von dem wir fliehen wollen, sondern dass wir zu Gott gehen und sagen, okay, wo muss ich hier wachsen? Wo ist die Herausforderung, Gott, die du gerade mir geben möchtest? Was sprichst du gerade im Sturm zu mir? Warum muss ich das erleben? Warum lässt Jesus die Jünger mit dem Boot aufs Wasser fahren und sie müssen einen Sturm aushalten? Er hätte einfach mit ihnen gehen können, aber es gab einen Grund, warum sie durch den Sturm gegangen sind. Und es gibt heute auch einen Grund, warum du vielleicht Prüfungen in deinem Leben erlebst. Ein Grund, warum Leid in unserem Leben passiert. Es gibt einen Grund, warum es passiert. Und wir brauchen Weisheit. Weisheit, um damit umzugehen. Du hast ein Abenteuer in deinem Leben. Dein Leben ist ein Abenteuer. Und Gott möchte dich auf dein Abenteuer vorbereiten. Das ist deine Story, die in deinem Leben gebaut wird. Und darum lass uns Jesus nachgehen, uns entscheiden, ihm zu folgen und egal wie hart es ist, durch die Prüfungen hindurchgehen und sagen, Gott, ich folge dir trotzdem. Ich weiß, du wirst alles gut machen, aber was ist das, was du in mir heute tun möchtest? Was ist das, was du in mir machen möchtest? Weil abhängig davon, wie wir mit unseren Prüfungen umgehen, unsere Kinder, unsere Arbeitskollegen, unsere Freunde, unsere Ehepartner, sie alle zählen auf uns, dass wir fest gegründet werden durch diese Prüfungen hindurch, damit wir sie tragen können. Stell dir vor, du bist diese Rakete. Wir müssen lernen, fest und standhaft zu werden, damit wir Leute ins Weltall bringen können. Damit wir Leute in den Himmel bringen können, sozusagen. Damit wir den Druck aushalten, der kurz davor passiert, bevor wir dadurch rasen in den Himmel. Lass uns diese neue Sicht auf diese Prüfungen nehmen. Ich möchte abschließen mit dem, wie Paulus mit Prüfungen umgegangen ist. Paulus hatte eine starke Prüfung, die ihn geplagt hatte. Und schaut euch an, wie er damit umgeht. 2. Korinther 12. Und damit ich, das sagt Paulus, mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl oder ein Dornen in mein Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Etwas in seinem Leben plagt ihn und manche sagen, es ist eine Krankheit, die ihn über Jahre schon geplagt hat. Und jetzt steht hier, seinetwegen habe ich 3-mal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Er hat Schmerz erlebt und hat gesagt, Gott, bitte nimm es weg. 3-mal hat er Gott gebeten. Aber dann antwortet Gott etwas Unglaubliches. Und er sagte zu mir, also Gott sagt zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wirkt in deiner Schwachheit vollkommen. Darum will ich, das sagt jetzt Paulus, darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an meinen Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Diese Sicht möchte ich heute, dass wir sie annehmen. Dass dass wir eine neue Sicht auf unsere Herausforderung, auf unser Leid, auf das nehmen, was in unserem Leben auf uns zukommt. Weil glaub mir, wir werden viele Prüfungen in unserem Leben erfahren. Das Leben wird nicht einfach sein. Kein Zuckerschlecken. Es wird ein harter Kampf. Wie Psalm 23 uns sagt, führe mich durch die Täler des Todes. Diese Täler des Todes, das ist kein angenehmer Ort. Aber wenn er uns durchführt, führt er uns zu grünen Weiden und frischem Wasser. Und diese Täler des Todes machen etwas mit uns, was nichts anderes machen kann. Uns vollkommen zu machen. Wie wäre es, wenn wir unsere Hände ausstrecken zu unserem Gott? Das ist ein Zeichen dafür zu sagen, Gott, bitte verändere mein Verständnis von dem, was du in mir tust. Verändere meinen Blick darauf, was du in meinem Leben mit mir tun möchtest. Gott, hilf mir, Gebete zu beten, die nicht einfach nur sagen, Gott, bitte nimm mein Leid weg, sondern Gott, gib mir Weisheit, Gebete zu beten, die sagen, Gott, was möchtest du gerade durch diese Prüfungen hindurch in mir tun? Verändere meinen Blick auf das, was du in meinem Leben tust. Verändere meinen Blick, dass ich nicht einfach nur ein bequemes Leben leben möchte, ein Leben ohne Leid, ein Leben ohne Probleme, sondern verändere meinen Blick, dass diese Prüfungen mich zu jemandem machen, zu dem du mich formen möchtest, damit du mit mir zusammen durch Druck und durch Gefahren und durch die Täler des Todes gehst und du mich benutzen kannst, um Menschen zu leiten, zu Orten, wo sie auch niemals kommen können. Hilf mir zu verstehen, dass du mein Leben groß machen möchtest und dass das der Weg ist, wie du uns großartig machst. Wir vertrauen dir in diesem Augenblick. Wir vertrauen dir, dir allein.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.